Brennest du dich einfach sorgelos? Diese Ideen im Kopf von etwas einfach Gefährliches. Vielleicht haben sie gedacht, dass Mutti irgendwo gegangen ist und das Kind verloren ist. Oder haben sie vielleicht einen Monster gesehen, etwas gruselig, etwas grausam haben sie gesehen, nur im Kopf. Aber dann wacht das Kind auf und plötzlich ist der Albtraum weg. Alle diese schlechten Gedanken, alle diese gefährlichen Gedanken sind weg. Sie suchen nach Mutti, nach Vater vielleicht oder nach den Kuscheltieren, Kopfkissen und Decke und alles ist wieder gut für Kinder. Und dann wissen wir auch als Erwachsene, ja, es gibt vielleicht diese Erinnerungen von der Kindheit, aber Albträume sind tatsächlich nicht wahr heute. Wir haben, was wir vielleicht im Kopf gedacht haben, sehen wir nicht tatsächlich im Leben. Das können wir denken, aber dann kommen wir zu einem Text wie Markus 5, 1 bis 20, den Text oder der Text, den wir heute anschauen möchten. Und dann sehen wir etwas ziemlich grausam, würde ich sagen. Wir haben eine Geschichte hier von einem Mann, der wir vielleicht in unseren Albträumen gesehen haben. Und wir werden diesen Text anschauen heute und wir möchten von diesem Text lernen. Und wenn wir den Text vorlesen, dann werdet ihr auch sagen, ja, diese Geschichte kenne ich. Und wie viele Geschichten, die wir, und ich meine nicht Geschichten in einem schlechten Sinn, sondern wenn wir Jesus anschauen in Markus Evangelium, sogar wenn wir nur im fünften Kapitel sind, sehen wir oft und jedes Mal, kann ich auch sagen, dass Jesus gewinnt. Wir sehen diese Umstände im Leben, vielleicht haben wir Krankheiten gesehen, vielleicht haben wir auch Irrlehrer gesehen und Jesus gewinnt jedes Mal. Und das werden wir natürlich heute sehen. Aber wir haben einiges zu lernen von diesem Text auch, das ganz praktisch ist. In dieser Geschichte heute werden wir von Markus 5, 1 bis 20, werden wir für uns selbst zwei Aufgaben herausnehmen, die uns helfen, den geistlichen Kampf hier in diesem Leben heute zu gewinnen. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, dann gewinnen wir ihn für und durch den Herrn Jesus Christus. Und ich verstehe auch, dass wir diesen Text in verschiedenen Weisen aufgliedern könnten. Dieser Text ist sehr schön. Und es gibt viele Teile hier, es gibt viel drin hier in dieser Geschichte. Aber ich finde auch diese Stelle sehr praktisch. Ich möchte nicht, dass wir Markus 5 anschauen heute und sagen, na ja, diese Geschichte ist nur wie die Albträume, die wir als Kinder gehabt haben. Das passiert nicht heute im Leben. Wir müssen nicht fürchten. Es gibt keine Sorge. Wir werden nie so einen Mann kennenlernen hier auf dieser Welt. Aber ich denke, wenn wir diese Geschichte gut verstehen, dann werden wir mindestens zwei hilfreiche Aufgaben bekommen. Oder können wir auch zwei hilfreiche Aufgaben sehen in dieser Text, in dieser Geschichte, die uns helfen, den geistlichen Kampf, den wir tatsächlich in diesem Leben jetzt haben, zu gewinnen. Und wir mögen diesen Kampf gewinnen. Zwei Aufgaben, die uns helfen, den geistlichen Kampf in diesem Leben zu gewinnen. Ich lese den Text vor. Du kannst den Text in deiner Bibel anschauen in Markus 5, 1 bis 20. 20 Verse haben wir heute in dieser Predigt. Eine Bibelstelle, die ein bisschen länger ist als normalerweise. Ich werde den ganzen Text vorlesen und ich versuche auch nicht zu viel oder viel zu sagen. Ich möchte einfach vorlesen und dann werden wir durch die Teilen arbeiten. Und sie kamen, ab Vers 1, Markus 5, und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten könnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand könnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen.
Was für ein Typ. Ab Vers 6. Als er aber Jesus von fern sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwore dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister führen aus und führen in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzend, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit den Besessenen zugegangen war und wann den Schweinen. Da begannen sie, ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte, und jedermann wunderte sich. Eine große Geschichte, auch ein Beispiel von einem Besessenen, das extrem ist. Zu diesem Punkt in Markus Evangelium haben wir einiges gesehen von Dämonen, und hier werden wir noch ein bisschen mehr lernen. Aber am Anfang hier in Vers 1, die Geschichte beginnt mit dem geografischen Kontext. In Markus 5,1 sehen wir: Und sie kamen ans andere Ufer des Sees. In der letzten Predigt von Markus, erinnert ihr euch? Das war seit lange her hier in der Ersteingemeinde. In der letzten Predigt von Markus Evangelium, Markus 4, 35 bis 41, sahen wir, wie Jesus den Sturm gestillt hat. Eine Geschichte, die wir oft in der Kinderstunde erzählen, und eine Geschichte, die wir hier auch im Gottesdienst gesehen haben. Nachdem Jesus den ganzen Tag am Strand in der Sonne gepredigt und gelehrt hat, hat er zu seinen Jüngern gesagt: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und vielleicht haben die Jünger gedacht: Endlich, nach diesem Dienst, nach diesem langen Tag, bekommen wir eine kleine Pause. Lasst uns einfach diese kleine Fahrt machen darüber, dann können wir ausruhen und chillen. Aber wir wissen, wie die Geschichte geht, nicht wahr? Wir wissen auch, dass dieser Sturm kam, während Jesus geschlafen hat. Und die Jünger haben versucht, das Wasser raus vom Boot zu schmeißen. Sie haben versucht, sich selbst zu retten, aber sie haben es nicht geschaffen. Und dann haben sie am Ende, und einige waren Fischer, nicht wahr? Das See war ihnen bekannt. Es war nichts Neues für sie, so einen Sturm zu sehen. Aber sie kamen zu dem Punkt, wo sie gedacht haben: Dieser Sturm wird uns umbringen. Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir müssen Jesus aufwachen. Und das haben sie getan. Jesus, Jesus, ist es dir kein Ding, dass dieser Sturm uns umbringt? Und Jesus hat diesen Sturm gestillt mit seinem Wort. Er hat einfach gesagt: Still, schweig.
Und der Wind und die Wellen waren sofort kaum nichts mehr. Es war ein Wunder von Jesus. Er hat den Sturm mit seinem Wort gestillt und dadurch gezeigt hat, Jesus hat gezeigt, dass er eine göttliche Autorität über die Schöpfung hat. Eine Lektion, die wir gut kennen hier in der Eckstein-Gemeinde. Auch in Markus-Evangelium sehen wir oft, Jesus hat eine göttliche Autorität, eine besondere Autorität. Jesus, der Herr, ist zur Welt gekommen und er zeigt, dass er Gott ist. Und nun sehen wir hier, dass sie ans andere Ufer des Sees kamen, in das Gebiet der Gadarener. Das war im Osten, wo angeblich die Heiden gewohnt haben. Sie sind darüber gefahren mit dem Boot und vielleicht haben die Jünger immer noch gedacht, endlich könnten wir eine Pause haben. Endlich werden wir ein bisschen ausruhen können und einfach hier chillen. Aber schau mal hier Vers 2 von Markus 5. Und als Jesus aus dem Schiff gestiegen war, bekommen die Jünger keine Pause. Es war nicht, dass der Präsident auch zu Jesus kam. Es war nicht, dass eine große Party mit vielleicht Lamm oder etwas Schönes zu essen kamen. Es war nicht, dass sie gegrillt haben hier. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Und wie oft haben wir Dämonen schon in Markus Evangelium gesehen? Ich bin durch Markus 1 bis 5 gelesen diese Woche und schon viermal haben wir gesehen, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Viermal und auch Dämonen sind ein paar andere Mal genannt in Markus Evangelium. Wir wissen, dass Jesus diesen Mann auch in dieser Geschichte geheiligt hat, der diese Dämonen gehabt hat. Und Jesus ist natürlich das Zentrum dieser Geschichte. Wir sollen mehr an Jesus denken als an diesen besessenen Mann. Ganz klar und deutlich sehen wir, dass Jesus Autorität über Dämonen oder über den geistlichen Bereich hat. Aber lasst uns nur ein paar Minuten durch Verse 1 bis 5 arbeiten. Und wir werden hier auch einige Ziele sehen von Dämonen, wie sie im Leben dieses Mannes gewirkt haben. Was haben sie getan in diesem Leben? Und dann können wir auch durch diese Beispiele, können wir auch verstehen, wie wir heute in einem geistlichen Kampf kämpfen sollen. Und ganz kurz zu Dämonen. Wir haben schon das Thema hier im Markus Evangelium gehabt, aber wir wissen und wir glauben, dass geistliche Wesen existieren. Wir sollen nicht Markus 5 lesen und denken, das war für vor 2000 Jahren, in der Zeit Jesu. Das wird niemals heute passieren. Wir wissen, dass geistliche Wesen existieren. Und wir sollen nicht diese Geschichte kurz durchlesen und denken, das hat nichts zu tun mit uns heute. Wir wissen auch von der Bibel, dass wir zwei Kategorien von Engeln sehen in der Bibel. Wir haben nicht die Zeit, heute Morgen durch alles zu arbeiten, aber wir wissen, dass es gibt einige Engel, die ausgewählt sind, die rein sind, die Gott verherrlichen, die Gott ehren, die Engeln. Und dann wissen wir auch, dass wir eine Kategorie in der Bibel haben von Dämonen, die böse sind, die Gott nicht gehorchen. Die sind Dämonen. Und es ist möglich, laut dieser Geschichte, es war möglich in dieser Geschichte auch, oder es ist möglich in diesem Leben, dass ein Dämon einen Mensch beherrscht. Es ist möglich. Das sehen wir hier in der Schrift, das glauben wir. Und wir wissen auch vom Neuen Testament, dass wir als Gläubigen aufpassen müssen. Ich habe keine Furcht, keine Angst, dass wir als Gläubigen besessen werden. Aber Petrus hat uns gesagt, oder für uns aufgeschrieben in 1. Petrus 5, 8, wir als Gläubigen, er hat zu uns gesagt, seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und hier, in dieser Stelle, in Markus 5, ist die erste Aufgabe, die uns hilft,
hilft, den geistlichen Kampf hier in diesem Leben zu gewinnen. Zuerst, die erste Aufgabe, die wir herausnehmen könnten, erkenne du dämonische Ziele. Wir müssen dämonische Ziele erkennen. Wir müssen verstehen von der Bibel, wie diese Mächte, wie der Teufel, der immer noch sucht, nach wem er verschlingen kann, wie er arbeitet. Was für Ziele haben sie? Erkenne du dämonische Ziele. Und in dieser Beschreibung vom besessenen Mann in Markus 4 sehen wir einige Ziele der Dämonen, die Gegenteil Gott sind. Und Jesus hat uns auch gesagt, später im Markus-Evangelium, aber Jesus hat auch gesagt, dass wir den Baum erkennen können durch die Früchte, nicht wahr? Und hier werden wir einige Früchte sehen im Leben dieses Mannes, die uns zeigen, was die Dämonen versuchen zu erreichen hier auf der Erde. Was auch uns hilfreich ist, würde ich sagen, weil ich gehe davon aus, dass für uns in der Gemeinde Besessenheit ist nicht das Problem. Aber Satan und seine Mächte möchten aber Chaos in unserem Leben schaffen, um uns ineffektiv für das Reich Gottes zu machen. Satan kämpft hauptsächlich gegen Gott. Und er weiß, dass wenn er unser Leben zerstört oder wenn er uns ineffektiv macht, wenn er unseren Dienst verhindert für Gott, dann kämpft er auch gegen Gott. Weil wir sind die Gemeinde Gottes natürlich. Hier ist das erste Ziel der Dämonen, was sie versuchen zu schaffen, mindestens hier in diesem Text. Diese Liste ist nicht ausführlich, es gibt andere Ziele auch, aber was wir hier in diesem Text erkennen können, Vers 3. Dieser Mann hat seine Wohnung in den Gräbern. Der Vers 3 sagt, er seine Wohnung in den Gräbern hatte. Wo wohnen Menschen normalerweise? In einem Haus, nicht wahr? Vielleicht in einer Wohnung, ob das Haus groß ist, klein ist, eine große Wohnung, eine kleine Wohnung. Wir wohnen normalerweise in einem Haus sozusagen. Aber hat er das gemacht? Hat dieser Mann das gemacht? Wohnt er in einem Haus? Nein, er wohnt in den Gräbern. Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Ist das auch für einen Mensch logisch? Nein, es ist nicht logisch, in den Gräbern zu wohnen. Und das ist, was die Dämonen, was Satan in unserem Leben schaffen möchte. Er möchte, dass wir nicht logisch sind. Und hier ist das Ziel, dass wir unvernünftig sind. Er möchte, dass wir einfach absurd sind oder dass wir unlogisch sind. Dieser Mann hat kein Haus. Und in Lukas Evangelium 8, Verse 27 bis 28 sehen wir auch, diese Stelle ist die Parallelstelle. Und als er ans Land gestiegen war, das heißt Jesus, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug, lesen wir auch in Lukas, was auch nicht in Markus Evangelium ist, aber er hat auch keine Kleider getragen und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Es ist aber voll logisch, dass wir als Menschen in Häusern wohnen würden. Er hat aber seine Wohnung in den Gräbern. Total unlogisch, total unvernünftig. Und das ist nicht, was Gott von uns möchte. Dieser Mann, der unter dieser oder die beherrscht war, oder der beherrscht war von den Dämonen, hat keine logische Denkweise. Und das ist, was auch der Feind versucht zu schaffen in unserem Leben heute. Aber das ist nicht, was Gott von uns erwartet. Nicht wahr? Erinnert ihr euch, seit langem her, dass wir hier in der Eckstein-Gemeinde durch Titus gearbeitet haben, durch das Buch im Neuen Testament? In Titus 2,1 sehen wir einige Eigenschaften von einer Person, die Gott folgt. Du aber rede, in Titus 2,1, du aber rede, was der gesunde Lehre entspricht, dass die alten Männern Und hier sind ein paar Schlüsselworte von den Predigten, die wir gehabt haben in der Gemeinde. Ich verstehe auch, das war vor vielleicht 2 Jahren, seit lange her. Aber diese Worte sind uns so hilfreich, um zu verstehen, was Gott von uns erwartet. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen. Gott erwartet, dass wir, und nicht nur als Männer hier, wir sehen ähnliche Worte für die Frauen später, aber Gott erwartet, dass wir nüchtern sind. Gott erwartet, dass wir besonnen sind. Gott erwartet, dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle haben. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht wahr? Und wenn das Leben total sich dreht oder kaputt geht oder wenn wir unlogische Ideen haben, dann sollen wir auch aufpassen. Ich meine nicht, dass die Ecksteiner hier besessen sind. Aber wir müssen auch aufpassen und von dieser Geschichte sehen, hier ist ein Ziel Satans. Er möchte, dass wir spinnen im Kopf. Er möchte, dass wir unlogische Ideen haben. Aber solche Gedanken ehren Gott nicht. Und wir sollen erkennen, schlechter Einfluss. Es gibt etwas, vielleicht von meinem Fleisch, vielleicht ist Sünde tief in meinem Herz gesteckt oder stecken geblieben. Oder vielleicht gibt es auch einen Einfluss von außen, der versucht, mich weg von Gott zu führen. Aber wir sollen, wenn wir im Leben, in meinem Leben, unlogische oder unvernünftige Ideen sehen, oder wenn ich diese Ideen habe, dann soll ich auch denken, okay, warte mal, das ist nicht, was Gott von mir erwartet. Ich muss umkehren. Das zweite Ziel, und ich verstehe auch, vielleicht von jedem Ziel könnten wir eine ganze Predigt haben, aber das ist nicht, was ich mache heute. Zweites Ziel, dieser Mann war gewalttätig. Und selbst mit Ketten könnte niemand ihn binden in Vers 3 und in Vers 4, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand könnte ihn bändigen. Das ist auch ein Thema vielleicht für eine andere Predigt oder vielleicht ein Seminar, aber er hat eine Kraft, die nicht normal ist. Und wir lesen hier oft, niemand könnte ihn binden. Aber er hat nicht diese Kraft, die er hat, gebraucht oder benutzt, soll ich sagen, benutzt, um Gott zu verherrlichen. Er hat diese Kraft, die er gehabt hat, nicht Gott zu ehren, aber etwas Schlechtes zu machen. Er war gewalttätig. Und viele haben Furcht vor ihm gehabt. Aber in 2. Timotheus 3,1 lesen wir auch, dass in unserer Zeit, dass wir sogar mehr und mehr Menschen sehen werden, die zur Gewalttätigkeit neigen. In 2. Timotheus 3,1, das lesen wir. Und ich lese einfach vor. Es ist nicht nötig, hier aufzuschlagen. Ich habe einige Verse, die ich ganz schnell vorlesen werde. 2. Timotheus 3,1, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind und so weiter. Gewalttätig ist, was wir vom dämonischen Einfluss oder vom Einfluss Satans erwarten hier im Leben. Und wenn wir solche Gedanken haben oder Ideen haben, wo wir denken, dass wir auch vielleicht ein bisschen Macht ausüben möchten, und ich verstehe auch, vielleicht solche Gedanken haben wir nicht oft. Ganz ehrlich gesagt, ich würde sagen, vielleicht der Bereich in meinem Leben, wo ich ein bisschen mehr Macht ausüben möchte, ist in der Kindererziehung. Aber normalerweise, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, ist es nicht so ein Problem bei mir. Oder vielleicht in deiner Ehe, denkst du, dass du ein bisschen mehr Macht ausüben musst, um etwas Gutes zu erreichen. Aber sehen wir tatsächlich von der Schrift, dass Macht auszuüben ist, was Gott von uns erwartet? Oder sehen wir diese Eigenschaft in einem Mann, der ein extrem Beispiel ist, was Gott nicht erwartet? Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir durch die Bibel lesen, wir sehen nicht, dass Gott sagt, oh ja, sehr gut, Macht ausüben ist, was wir, oder gewalttätig ist, was wir als Christen sein sollen. Aber ganz Gegenteil, lesen wir in Matthäus 22, dass wir zuerst Gott lieben und dann sollen wir den Nächsten lieben. Und ganz interessant, wir haben nicht so viel Zeit dafür, aber in 2. Timotheus 3,3, das Wort gewalttätig ist ein Wort in der griechischen Sprache, die bedeutet ohne Zuneigung. Ohne Zuneigung. Und wenn wir für den Nächsten oder für eine Person keine Liebe haben, dann werden wir versuchen, etwas zu erreichen mit dieser Person. Aber das ist nicht, was Gott von uns erwartet. Das dritte Ziel sehen wir in Vers 5. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Ich möchte einfach ein Wort anschauen hier für das Ziel. Er schrie. Er schrie. Das war Wahnsinn. Oder, wir sagen auf Englisch Mania, aber Mania habe ich versucht auf Deutsch das Wort zu erreichen. Ausbrüche von Emotionen, meine ich. Ist das klar genug? Ich habe versucht, alles hier in Ordnung zu bringen. Ausbrüche von Emotionen. Wenn wir schreien, habt ihr schon das gemacht? Muss auch vielleicht erkennen oder bekennen. Vielleicht einmal, nur einmal in meinem Leben in der Kindererziehung habe ich vielleicht ein bisschen laut geworden. Aber nachdem wir schreien, was passiert in deinem Herzen? Denkst du, ich habe einfach Gott verherrlicht. Ich bin wie Jesus heute, weil ich geschrien habe. Es kann sein, wir wissen auch, dass Jesus mächtig ist. Wir wissen auch, dass er auch mit ihr Lehrer und mit den Pharisäern, dass er ganz hart war, dass er ganz stark war. Aber oft haben wir diese Ausbrüche von Emotionen und danach denken wir, ach, ich bin schuld. Ich muss um Vergebung bitten, weil ich gesündigt habe. Das ist nicht, was Gott von uns erwartet, dass wir Ausbrüche von Emotionen haben. In Galater 5, 22, eine Bibelstelle, die ihr sehr gut kennt, wo wir die Früchte des Geistes sehen, lesen wir von Galater 5, 22, die Früchte des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Von einerseits könnten wir, in dieser Geschichte sehen wir dieser Mann, die von Legionen, Tausende von Dämonen besessen war. Und was macht er? Ausbrüche von Emotionen. Wir sollen davon lernen auch, okay, das ist vielleicht nicht, was ich von meinem Leben erwarte. Das ist nicht, was ich machen möchte, sondern ich möchte Gott verherrlichen. Ich möchte Selbstbeherrschung üben. Und hier ist das vierte und letzte Ziel der Dämonen. Selbstzerstörend. Das haben wir gelesen hier in Vers 5. Er schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Graben und er schlug sich selbst mit Steinen. Wer mag das? Eine Person, die vernünftig ist? Eine Person, die Selbstbeherrschung hat? Nein, aber eine Person, die von Dämonen beherrscht ist. Und wir wissen auch, es ist ziemlich einfach, auch wenn wir vielleicht einige Bibelstellen nicht hatten, können wir auch sagen, natürlich als Menschen lieben wir uns selbst. Wir versuchen normalerweise, eine Person, die ziemlich normal ist, ernährt sich, wird schlafen, wird sich auch waschen. Die Sachen sind normal. Aber wir haben auch eine Bibelstelle, die sagt, das ist, wie das Leben aussehen soll. In Epheser 5, 28 lesen wir, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Das wissen wir auch von anderen Botschaften hier in der Gemeinde. Aber Paulus hat hier geschrieben, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Natürlich werden wir um uns kümmern. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand, sagt Paulus hier, oder hat Paulus geschrieben, die Bibel sagt für uns, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Es ist völlig unnormal. Es ist nicht normal, dass eine Person sein eigenes Fleisch hasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. In Verse 1 bis 5 sehen wir die Ziele, die Satan und seine Mächte haben, um Chaos in unserem Leben zu schaffen, was sie im Leben der Menschen erledigen möchten, diese Ziele. Die Liste ist nicht vollständig, wie ich gesagt habe, ist aber hilfreich. Wir müssen diese Ziele erkennen, damit wir auch dagegen kämpfen können. Und du musst auch sehen, welche Einflüsse oder Versuchungen in deinem Leben vorkommen. Welche Mächte sind in deinem Leben Gegenwart? Und wie ich gesagt habe, ich gehe davon aus, hier in der Echtstein-Gemeinde, dass wir nie so einen Fall sehen werden, wo eine Person zur Gemeinde kommt mit Tausenden von Dämonen, die in dieser Person wohnen. Ich gehe davon aus, dass wir so ein Extrembeispiel nicht sehen werden. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht in einem Kampf finden. Wir finden uns in einem Kampf. Und das werde ich auch in einer Minute erklären. Wir haben aber, sogar wenn wir sagen, dass wir uns in einem Kampf finden, wir haben eine große Hoffnung. Und das wusstest du aber, nicht wahr? Die Hoffnung, die wir haben durch diese Geschichte. Zurück zum Text hier. Wir sehen den Austausch zwischen Jesus und die Dämonen zuerst. Markus 5, Vers 6. Als aber Jesus von fern sah, lief er und warf sich vor ihm, der besessene Mann, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwore dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Es ist interessant, dass der Dämon oder Dämonen hier eine gute Theologie haben. Obwohl die Jünger viel Zeit mit Jesus verbracht haben oder auch seine Wunder gesehen haben, Markus hat noch nicht in seinem Evangelium geschrieben, dass ein Mensch oder dass einer von den Jüngern Jesus als Sohn Gottes gekannt hat oder genannt hat. Aber das sehen wir oft von den Dämonen. Diese Dämonen, obwohl sie nicht an Jesus glauben oder keine Beziehung mit Jesus haben, sie haben eine gute Theologie. Sie verstehen, dass Jesus der Richter ist. Und sie verstehen, dass ein Tag kommen wird, wo Jesus die Dämonen beurteilen wird. Das verstehen sie. Und in Vers 9, er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Das habe ich schon gesagt auch. Legion war ein Wort in der griechischen Sprache für eine Gruppe von Soldaten, bis zu 6.000 Soldaten habe ich gelesen. Nicht nur ein Dämon oder zwei, aber eine große Gruppe von Dämonen, was auch für uns eine große Hoffnung schafft. Wenn wir verstehen, wie schlimm es tatsächlich war für diesen Mann. Es war so schlecht, diese Umstände. War so einfach unvorstellbar. Aber Jesus hat die Autorität sogar und die Souveränität und die Kraft, diesen Mann zu retten. Die Dämonen haben gesagt, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Die Dämonen haben, vielleicht durch einen Dämon, vielleicht, das weiß ich nicht, haben mit Jesus gesprochen. Wir sehen diesen Austausch. Und sie haben ganz klar und deutlich verstanden, dass Jesus der König ist. Sie könnten nichts machen, diese Dämonen, gar nichts machen, wenn Jesus es nicht erlaubte. Und sie haben hier sogar gefragt, bitte schickt uns nicht aus diesem Land. Warum, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht haben sie auch ein Ziel gehabt, das weiß ich nicht. Ich kann nicht mehr sagen, als was wir hier sehen. Dann in Markus 5, 11, es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und wir verstehen auch, dass die Juden keine Herde von Schweine gehabt haben, nicht wahr? Oder mindestens sollten. Deswegen sollen wir, oder erkennen wir auch, dass Jesus im Osten gefahren ist mit dem Boot und vielleicht waren ein paar Heiden dort, die so eine Herde von Schweine gehabt haben. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Auch ich kann nicht sagen, warum sie so eine Frage gestellt haben. Ich kann nur sagen, dass sie diese Frage gestellt haben. Und Vers 13, sogleich erlaubte, Schlüsselwort für uns hier, wir können auch das Wort unterstreichen, und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Warum Jesus es so erlaubt, das kann ich auch nicht sagen. Ich finde die Geschichte sehr interessant, aber es gibt etwas hier zu sehen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte, auch ein Schlüsselwort für uns, stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Das zeigt uns wieder, dass die Dämonen möchten einfach alles umbringen. Ob Schweine hier in dieser Geschichte, ob Menschen, sie haben ein Ziel. Oder einige Ziele haben wir gesagt. Aber die Ziele, die Dämonen haben oder die Ziele, die Satan selbst hat, ist gegen Gott zu kämpfen. An alles, was Gott geschaffen hat, zu zerstören. Das möchten sie machen. Und die Herde hier stürze sich. Wir sehen hier, dass Jesus souverän ist, dass er komplett Autorität über Dämonen hat, über den geistlichen Bereich. Es gibt kein Wesen, das nicht gehorchen kann. Ergibt das Sinn, wie ich das ausgedrückt habe? Es gibt kein Wesen, das sagen kann, ich werde nicht gehorchen. Und wenn Gott es nicht erlaubt, dann dürfen sie nicht gehorchen. Sie müssen immer gehorchen. Es gibt kein Wesen, der einfach sein eigenes Ding machen kann. Schau mal ein bisschen weiter im Text in Vers 15. Wir haben noch mehr zu sehen hier in Markus, aber in Vers 15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatten, da sitzen, bekleidet und vernünftig, Schlüsselwort auch für die Predigt heute, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Der Mann ist errettet. Der Mann ist geheiligt. Jesus hat das gemacht. Und die Dämonen müssen einfach Jesus gehorchen, weil Jesus allmächtig ist, weil Jesus souverän ist. Und hier ist die zweite Aufgabe, die uns hilft, den geistlichen Kampf hier in diesem Leben zu gewinnen. Die zweite Aufgabe, die wir haben, eine Aufgabe, die nicht neu ist, zweifeln nicht an die Autorität Jesu. Zweifel nicht an die Autorität Jesu. Hör nicht auf, Jesus zu vertrauen. Das ist eine Botschaft, ein Prinzip, das wir mehrmals gegeben haben durch das Markus-Evangelium. Durch diese Predigten, hör nicht auf, Jesus zu vertrauen. Markus führt uns immer wieder zurück zu Jesus, damit wir Jesus vertrauen. Es ist so ermutigend, mindestens mir so ermutigend, dass Jesus tun kann, was wir als Menschen nicht schaffen können. Dreimal sehen wir hier in diesem Text, niemand könnte ihn binden. Niemand könnte ihn binden. Niemand könnte ihn binden. Und Jesus hat das geschaffen. So eine große Hoffnung haben wir auch für das Leben. Wenn du denkst, dass niemand eine zerstörte Beziehung reparieren kann, Jesus kann. Wenn du denkst, dass eine verlorene oder verpasste Gelegenheit nie wieder zurückkommen wird. Jesus kann das machen. Wenn du denkst, dass Versuchungen, die riesig aussehen, nie weggehen werden oder wir diese Versuchungen nicht überwinden können, Jesus kann. Wenn du denkst, dass du niemals eine Sünde überwinden können, Jesus kann oder einer anderen Person helfen, Sünde zu überwinden, Jesus kann das schaffen. Eine Botschaft, die wir hier gepredigt haben, eine Botschaft, die wir oft sehen im Markus-Evangelium. Aber hier kommt eine Frage, die ihr alle gestellt habt, nicht wahr? Wirkt Jesus immer noch in dieser Weise heute? Es ist sehr schön, durch diese Geschichte zu arbeiten, Markus Evangelium Kapitel 5, und sehen wir, wie Jesus das getan hat. Früher haben wir auch gesehen, diesen Mann gesehen, der nicht gehen könnte. Und seine Freunde haben ihm geholfen, zu Jesus zu kommen, tatsächlich durch das Dach, erinnert ihr euch? Und dann haben wir gesehen, dass Jesus den Mann geheiligt hat. Und dann haben wir auch in der Predigt gesagt, Jesus kann. Jesus hat eine göttliche Autorität, weil er Gott ist. Er kann alle Krankheiten heilen. Aber dann sitzen wir hier in diesem Gottesdienst und wir denken sofort an vielleicht den Vater, der Krebs hat. Oder wir denken auch an die Mutter, die vielleicht vor kurzem gestorben ist. Und wir lesen diese Geschichten, auch hier in Markus 5. Wir wissen, dass Jesus eine göttliche Autorität hat über den geistlichen Bereich, über Dämonen. Wir wissen, dass er das schaffen kann. Wir wissen, dass Jesus alle diese schlechten Einflüsse, alle die Dämonen mit den schlechten Seelen, dass er alle weghalten kann. Jesus kann das machen, das glauben wir. Aber sehen wir das tatsächlich heute? Und wenn er das schaffen kann, warum sieht mein Leben aus, als ob Jesus das nicht macht heute oder in diesem Moment? Ja, wir glauben, dass Jesus das schaffen kann. Von dieser Geschichte, wir glauben an Jesus, wir haben Vertrauen zu ihm und wir wissen, dass er das schaffen kann. Aber warum müssen wir noch kämpfen in diesem Leben? Wenn Jesus fähig ist, alles in Ordnung zu bringen oder alle diese schlechten Einflüsse, diese schlechten Mächte weg von uns zu halten, warum müssen wir immer noch in diesem Leben leiden? Unter diesen Mächten, Versuchungen, Anfechtungen, Angriffe und so weiter. Zuerst müssen wir glauben, dass Jesus souverän ist. Das glauben wir. Das ist auch, diese Wahrheit ist nicht neu, ist nichts Neues für uns. Wir müssen auch wissen und glauben, dass Jesus siegt. Er gewinnt. Das haben wir auch diesen Sommer ein paar Mal gesagt, auch seit Sommer haben wir vielleicht ein oder zwei Mal gesagt, dass Jesus gewinnt. Das wissen wir und das glauben wir in Offenbarung 20, 1 bis 3. Lesen wir von dieser Offenbarung, die Johannes gesehen hat. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelt über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Von Offenbarung 20, 1 bis 3 sehen wir, dass eines Tages Satan wird nicht mehr rumherumlaufen, um Menschen zu zerstören oder wegzuführen. Aber, wie wir auch hier gelesen haben, er wird auch wieder rauskommen, aber dann sehen wir sogar etwas Größeres, etwas Besseres in Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Oh, ein Problem für uns. Aber, und er wird ausgehen, um die heiligen Völker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Vers 9 von Offenbarung 20. Und sie zogen herauf und die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Gott aus dem Himmel herab und versehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus siegt. Jesus wird gewinnen. Wir haben eine große Hoffnung für die Zukunft. Warum aber tut Jesus das nicht heute? Warum? Hier sind drei Beispiele von der Bibel, die uns helfen zu verstehen. Hiob, Petrus und Paulus. Ihr kennt diese Männer ziemlich gut. Hiob, erinnert ihr euch in Hiob 1,8, da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Aber in Vers 9, der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingeheckt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herde breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zu Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst streche deine Hände nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Gott hat es so erlaubt, dass Hiob in diesem Leben leidet, um Gott zu verherrlichen, um eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Oder sehen wir auch Petrus in Lukas, Evangelium 22, Vers 31. Und es sprach aber der Herr, Jesus hat gesagt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhöre, und wenn du einst umkehrt bist, so stärke deine Brüder. Interessant, was Jesus hier auch gesagt hat in Lukas Evangelium 22, Vers 31. Siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und Jesus hat nicht gesagt, aber ich habe ihm Nein gesagt. Jesus hat das nicht gesagt, sondern ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Gott lässt solche Sachen in unserem Leben, damit wir auch im Glauben wachsen dürfen. Auch Paulus in 2. Korinther 12, ab Vers 7, Paulus hat geschrieben: Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, würde mir ein Fall fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fausten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und was hat Gott zu Paulus gesagt? Natürlich werde ich dieses Fall fürs Fleisch wegnehmen. Natürlich werde ich diesen Engel Satans wegnehmen. Natürlich werde ich alle diese schlechten Umstände wieder in Ordnung zu bringen. Ist das, was Gott tatsächlich gesagt hat? Nein, in Vers 9 von 2. Korinther 12. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in dieser Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich voll Gefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Sei nicht überrascht, wenn von außen einige Sachen kaputt gehen. Sei nicht überrascht, wenn wir solche Anfechtungen oder Verfolgungen oder Ängste oder Nöten im Leben haben. Das ist das Leben, in dem wir jetzt wohnen, weil Gott einen Plan und einen Zweck hat, wenn er es so erlaubt, dass wir im Leben leiden. Er lässt solche Sachen passieren, damit wir ihn kennenlernen dürfen, damit wir ihm vertrauen dürfen und damit wir im Glauben wachsen dürfen. Solche Sachen und Erfahrungen offenbaren auch mein Herz. Wenn ich solche Mächte von außen sehe, die gegen mich kämpfen oder die versuchen, mich weg von Gott zu führen, dann sehe ich auch in diesem Moment, wo ist tatsächlich mein Herz. Bin ich ganz eng mit Jesus? Bin ich tief in diese Beziehung gegangen? Habe ich Ruhe in ihm? Habe ich Vertrauen zu ihm? Oder habe ich viele Angst und denke ich unlogische Ideen? Bin ich bereit auch, um ein Ziel zu erreichen, gewalttätig zu sein? Dann sehe ich in diesem Moment, dass mein Herz nicht von Jesus beherrscht ist, sondern von mir selbst, von meinem Fleisch oder am schlimmsten von einem dämonischen Einfluss beherrscht. Wir müssen kämpfen. Wir müssen in diesem Leben kämpfen. Das wissen wir von Epheser 6, 10. Auch wenn wir über den geistlichen Bereich im Leben reden, dann müssen wir zum Epheser 6, 10 gehen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wie sollen wir dann reagieren, wenn wir diese Wahrheiten kennen oder wenn wir diese Wahrheiten in dieser Stelle sehen? Wir können in einer Weise wie die Schweinehirten in Markus 5, 14 reagieren. Wir lesen hier zurück zum Text in Markus 5, Vers 14. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie wir gelesen haben, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Wir haben durch Markus' Evangelium auch gesehen, wie viele die Wunder Jesus gesehen haben oder Jesus in einer neuen Weise kennengelernt haben, und sie haben sich einfach fürchteten. Und die es gesehen hatten, erzählte ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie, ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Sie haben diese Wunder gesehen. Sie haben gesehen, dass Jesus eine göttliche Autorität hat über den geistlichen Bereich. Und sie haben hier in diesem Moment, sie möchten nichts zu tun mit ihm haben. Sie haben diese Autorität gesehen und sie haben gesagt, lieber lass uns alleine. Wir möchten Jesus nicht kennenlernen. Wir müssen nichts mit Jesus zu tun haben. Sie haben die Autorität Jesus gesehen und möchtet einfach nichts mit ihm zu tun haben. Oder wir können auch, Markus hat für uns hier ein gutes Beispiel gegeben, diese Stelle kann auch eine Predigt sein, ab Vers 18, wie der Besessene reagiert hat. Und als er in das Schiff trat, bat ihn, das heißt, dass der Besessene, dieser Mann, Jesus gefragt hat, dass er bei ihm bleiben dürfe. Dieser Mann, der geheiligt ist, dieser Mann möchte mit Jesus bleiben. Er möchte eine Beziehung mit Jesus haben. Er möchte ganz nah zu Jesus sein. Vers 19, aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm. Und er hat ihm Aufgaben gegeben. Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und Vers 20, hier ist wie der Mann, dieser Besessene oder ehemalige Besessene, darauf reagiert hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich, er hat Jesus gehorcht. Und ich gehe davon aus, ich kann nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass dieser Mann gläubig ist. Und dass er sein Leben auch, wie wir von anderen Markus-Evangelien gesehen haben, dass er sein Leben hingegeben hat, um Jesus zu folgen. Die sind die zwei Weisen, in denen man laut dieser Geschichte darauf reagieren kann, wenn man sieht, dass Jesus eine göttliche Autorität über Finsternis, über den geistlichen Bereich hat. Aber wir möchten nicht wie die Schweinehirten darauf reagieren, sondern wir möchten wie der Besessene reagieren. Und wir möchten einfach Jesus folgen. Ich erinnere mich an ein Lied, das wir manchmal in der Gemeinde singen. Ein paar Worte von diesem Lied. Nimm mein Leben, Jesus, dir. Übergehe ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit. Jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Liebe voll, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Das ist das Ziel, das Gott für uns hat. Und wir sollen dafür kämpfen. Jesus immer wieder zu vertrauen, Jesus immer wieder zu folgen und weg von diesen Versuchungen oder Mächten im Leben zu kommen. Diese Geschichte werden wir oder haben wir für uns selbst zwei Aufgaben herausgenommen, die uns helfen, den geistlichen Kampf hier in diesem Leben zu gewinnen. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, dann gewinnen wir ihn für und durch den Herrn Jesus Christus. Erkenne du dämonische Ziele und zweifle nicht an die Autorität Jesu. Lass mich beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir so eine Geschichte haben hier von der Bibel her. Es ist nicht normal, dass wir so ein Extrembeispiel sehen. Aber Herr, wir freuen uns, dass sogar wenn es sehr schlecht aussieht, wenn die Umstände sehr schwer sind oder wenn ein Mann von tausenden Dämonen besessen ist und beherrscht ist, Herr, dass Jesus mächtig ist, uns zu retten. Und Herr, wir haben viele Umstände in unserem Leben, die kleiner sind, aber vor unseren Augen, sie sehen so groß aus. Herr, es gibt Einflüsse, es gibt Mächte, es gibt Sachen einfach im Leben, die immer versuchen, uns abzulenken von dir. Aber wir glauben, Herr, dass Jesus, dass du groß genug bist, dass du gnädig genug bist, uns zu helfen. Wir glauben auch, dass es keine Versuchung gibt im Leben, die wir nicht mit Jesus überwinden können. Deshalb möchten wir diese Woche und nächste Woche, Herr, einfach daran arbeiten, dass wir eine gute Beziehung mit dir pflegen. Hilf uns und sei uns gnädig. Amen.